Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Moin, liebe Gemeinde. Moin. Wer war denn gestern dabei bei dem ersten kolumbianischen Festival? Gibt es da jemanden, der mit dabei war? Da hinten in der letzten Reihe, Michael, hier vorne.
Wo war das denn?
Das sagen wir, in Ostfalen, im Gullfuß. Und das saß überhaupt da?
Ja.
Aha, gut. Also dann zähle ich schon mal drei Leute. Das ist ja kolumbianisches Temperament, trifft auf ostfriesisches Temperament.
Oh.
Das war schon was Besonderes. Ich erzähle das. Zum einen war mir das selber auch gar nicht bewusst, dass viele Kolumbianer unter uns wohnen. Aber dass Menschen aus verschiedenen Völkern zusammenkommen und dass das fröhlich sein kann, davon konnte man gestern einen Eindruck bekommen. Und ich habe dann, als ich diesen Wochenspruch gelesen habe, gedacht, ja, das war vielleicht schon ein ganz bisschen Vorgeschmack. Der Wochenspruch lautet, es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zum Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Im Reich Gottes, da werden einmal Menschen aller Völker versammelt sein, die sich haben rufen lassen, um dazuzukommen. Gestern war es ja nur Ostfriesen, Kolumbianer und weiß nicht, wer da sonst noch mit dabei war. Und einmal wird es ein sehr großes Fest geben. Und zu diesem Fest laden wir ein, in jedem Gottesdienst. Dieser Gottesdienst heute ein besonderer. Wir haben das nicht so ganz häufig, dass wir Abendgottesdienste haben. Und wir haben das mit der landeskirchlichen Gemeinschaft, die feiern ohnehin meistens abends. Und haben wir gesagt, dann tun wir uns einmal so zusammen an dieser Stelle. Und so feiern wir diesen Abendgottesdienst miteinander, mit kräftiger Unterstützung. Holger Baller, der Gemeinschaftspastor, wird predigen. Conny Böttcher, haben wir schon gehört, begleitet uns musikalisch. Der Singtreff der Kirchengemeinde wird mit dabei sein. Das ist fast von beiden was, von der Kirchengemeinde und landeskirchliche Gemeinschaft. Das gehört ja auch zusammen, sind ja auch nicht was Unterschiedliches. Es werden wohl einige Lieder vorkommen, wo ihr vielleicht sagt, kennen wir nicht so. Aber die Ansinggruppe, der Singtreff, die singen uns das vor, damit wir mitsingen. Also man kann auch sagen, ach, was für ein schöner Chor, hören wir zu. Aber einfach versuchen, so gut das geht, dann einfach auch mitzusingen. Das erste Lied, das ist ein altbekanntes. Damit wollen wir starten und Gott loben. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden. Thank you.
Wir wollen Worte aus Psalm 86 im Wechsel miteinander sprechen.
Herr, hab ein offenes Ohr, antworte mir, denn ich bin niedrig und arm. Denn du, mein Herr, bist gut und bereit zu vergeben. Deine Güte kommt zu allen, die zu dir rufen.
Hör auf mein Gebet, Herr. Achte auf mein Flehen.
In meiner Not rufe ich zu dir, denn du wirst mir antworten. Es kommen alle Völker, die du geschaffen hast. Sie werden dich anbeten, mein Herr, und deinem Namen die Ehre geben.
Ja, groß bist du und zu Sonder, du bist Gott und nur allein.
Lehre mich, Herr, deinen Weg. Ich möchte nach deiner Wahrheit leben. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir beten. Gott, unser Retter, du siehst uns, kennst uns besser als wir uns selbst. Vor dir können und brauchen wir uns nicht verstellen und verstecken. Wir dürfen offen und ehrlich sein vor dir. So sind wir jetzt vor dir. Hilf und heile uns. Stärke uns für unseren Weg. Wecke und stärke unseren Glauben. Das bitten wir dich im Namen von Jesus Christus, unserem Bruder und Herrn. Amen.
Ich lese aus Matthäus 8, die Versen 5 bis 13. Wer kann, steht da bitte zu auf. Der Hauptmann von Kapernaum. Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm. Der bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und ihm gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der eine Obrigkeit untersteht und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er, und zu einem anderen, komm her, so kommt er, und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen vom Osten und vom Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die äußerste Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde.
Auf das Evangelium antworten wir mit dem Bekenntnis unseres Glaubens und sprechen miteinander: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel,
Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Beim nächsten Lied wollen wir die Kollekte einsammeln. Kirche im Tourismus ist die Überschrift. Wenn man an Urlaubsorten, an der Nordseeküste zum Beispiel ist, gibt es häufig dann von der Kirche Zelte mit Kinderprogramm oder Angebote auch für Erwachsene. Dass diese Arbeit mit unterstützt wird, dafür soll die Kollekte sein, die wir jetzt bei diesem nächsten Lied einsammeln. Am Ausgang sammeln wir für die Diakonie für Menschen in unserer Mitte. Und ja, mit Unterstützung singen wir jetzt Anker in der Zeit.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich will euch aber nicht verschweigen, Brüder und Schwestern, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen, wurde aber bisher gehindert, damit ich auch unter euch Frucht schaffe wie unter anderen Heiden. Griechen und Nicht-Griechen, Weisen und Nicht-Weisen bin ich es schuldig, darum so viel an mir liegt, bin ich willens, auch euch in Rom das Evangelium zu predigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, eine Kraft Gottes zur Rettung aller, die glauben. Die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus dem Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Amen. Das schreibt Paulus in seinem Brief an die Gemeinde in Rom, Römer 1, Verse 13 bis 17 waren das. Paulus will gerne nach Rom kommen, hat es aber bislang nicht geschafft. Er möchte gerne den Griechen und Nichtgriechen, den Weisen und Nichtweisen das Evangelium predigen. Eine kurze Erklärung: Die Juden damals, und Paulus war Jude, die unterteilten die Welt in zwei Gruppen, in Juden und den Rest. Und den Rest nannten sie manchmal die Nationen, manchmal die Heiden und manchmal, wie hier, die Griechen, weil der Rest der Welt halt Griechisch sprach, aus ihrer Sicht. Und einer der explosivsten Aspekte der Botschaft von Paulus ist ja, dass sie die Schranke zwischen Juden und Griechen, also zwischen Juden und dem Rest der Welt, durchbrach. Paulus erklärte wieder und wieder, dass die erlösende Liebe und Kraft des einen Gottes bedingungslos allen Menschen gilt. Und Paulus fühlte sich gegenüber Griechen und Nichtgriechen, gegenüber Weisen und Nichtweisen, also gegenüber Schlauen und nicht ganz so Schlauen, also allen Menschen gegenüber, fühlte Paulus sich verantwortlich. Und dann wird er sogar humorvoll, finde ich. Paulus fühlt sich allen Menschen verantwortlich, betont er. Und dann schreibt er, ja, sogar euch in Rom würde ich das Evangelium verkünden. Das wäre vielleicht so, als würde unser Superintendent sagen, ich fühle mich allen Pastorinnen und Pastoren im Kirchenkreis verantwortlich, sogar für die in Rauderfehn. Und in meiner Predigt hier steht ein kleiner Smiley mit einem Augenzwinkern und ich glaube, genauso würde er es meinen, wenn er es sagen würde, nämlich humorvoll und mit einem Augenzwinkern. Paulus möchte das Evangelium verbreiten, weltweit, sogar in Rom. Und ich bin überzeugt, auch Paulus hatte Humor. Tja, und was ist eigentlich das Evangelium? Es ist eine Kraft Gottes, schreibt er, die selig macht. Ach ja, eine Kraft Gottes zur Rettung aller, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Und der Engländer fragt höflich, sorry, what about the English people? Und der Deutsche fragt, und was ist mit den Deutschen? Und der Ostfriese sagt, nu wacht man eben. Und der Ostfriese hat recht, denn wenn Paulus schreibt, die Juden zuerst und ebenso die Griechen, dann meint er, die Juden zuerst und ebenso, wie gesagt, alle anderen Menschen, alle anderen Menschen. Ja, aber was ist denn jetzt das Evangelium, dessen sich Paulus nicht schämt? Eine Kraft Gottes, die selig macht, eine Kraft Gottes, die rettet, was heißt das denn? Evangelium. Euangelion heißt ja gute Nachricht. Und was ist die gute Nachricht? Oder sollten wir erstmal fragen, wann brauchen wir gute Nachrichten? Ich antworte selbst, gute Nachrichten brauchen wir jetzt, heute, in Krisenzeiten. Im Kriegsfall, auf der Flucht, in Katastrophenfällen, im Klimawandel, im Nicht-mehr-Weiter-Wissen, im Streit, in Ausweglosigkeit, bei Ungerechtigkeit, bei all dem, egal ob es deutschlandweit, europaweit, weltweit oder auch ganz, ganz persönlich ist, in schlechten Zeiten, in allen Zeiten brauchen wir doch gute Nachrichten. Ja, und was genau wären gute Nachrichten? Und ich antworte wieder selbst, gute Nachrichten wären Nachrichten, Informationen, Hinweise, Versprechungen, Zusagen, die gut sind, die gut tun, die es gut meinen, die Hoffnung geben, Hoffnung, dass es besser wird oder mindestens nicht schlechter. Hoffnung, dass es eine Wendung gibt, in auswegloser Situation, in Krankheit, in der Krise, Hoffnung, dass es wird mit uns. Und auf solche Nachrichten freut man sich doch, und als Überbringerin und Vermittler doch genauso, wie wenn man solche Nachrichten empfängt, oder? Warum betont Paulus, dass er sich des Evangeliums, der guten Nachricht, nicht schämt? Es gibt doch gar keinen Grund, sich für gute Nachrichten zu schämen. Damals nicht und heute nicht. Also braucht man doch auch nicht betonen, dass man sich nicht schämt. Was soll das, Paulus? Nun, wenn ich den Anfang des Römerbriefes richtig verstehe, wenn ich die Erklärung von Paulus richtig verstehe, er schreibt, es ist eine Kraft Gottes, die selig macht, die rettet, dann meint er damit, mit dem Evangelium, mit guter Nachricht, nicht nur die gute Nachricht an sich, sondern dann meint er damit eine Person. Die gute Nachricht ist eine Person. Und diese Person ist Jesus Christus, schreibt Paulus ein paar Verse vor unserem Predigtext in Römer 1, Vers 9. Und wenn man meint, die gute Nachricht für alle Menschen ist eine Person, dann könnte es schon sein, dass damit dann doch nicht alle einverstanden sind. Und dann ist es doch verständlich, dass Paulus schreibt, ich schäme mich nicht, dass ich das so sehe. Die gute Nachricht für alle ist eine Person, ist Jesus Christus. Jesus Christus ist die Kraft Gottes, die selig macht, die rettet. Ich glaube, so hat Paulus das gemeint. Und er schämt sich nicht, sich zu dieser Person zu bekennen, diese Person als gute Nachricht für alle bekannt zu machen. Tja, und ich frage mich immer mal wieder und in letzter Zeit besonders, was ist denn eigentlich das Geheimnis von dieser Person, von diesem Jesus Christus, dass Paulus ihn allen Menschen bekannt machen will? Was war das Geheimnis, dass so viele Menschen von überall herkamen, dass sie Jesus hören wollten, ihn sehen wollten, ihn erleben wollten? Was war so besonders, dass Paulus sagt, er ist die gute Nachricht für die Menschheit? Was faszinierte an diesem Jesus? Waren es seine Predigten? Er hat ja sehr gut gepredigt, sehr anschaulich, gewinnend, voller Humor, manchmal sogar ein bisschen sarkastisch. Er konnte gewinnen, er faszinierte. War es seine Ethik? Die war unbestechlich, keine Doppelmoral. Er konnte Ideale beschreiben, er konnte beschreiben, was Grundlage unseres Zusammenlebens ist, unbestechlich in seiner Argumentation. Und ja, er konnte auch streiten. Es war faszinierend, wie man versucht hat, ihn aufs Kreuz zu legen und wie er dann sehr weise, rhetorisch geschickt und immer an der Person orientiert, ganz persönlich geantwortet hat. Faszinierend. Und schließlich hat man ihn genau deshalb aufs Kreuz gelegt. Ja, und dann gab es natürlich diese ganz anderen Bereiche außerhalb von Predigten und Gesprächen, dass tatsächlich Menschen durch ihn im umfassenden Sinne geheilt wurden, dass persönliche Krisenzeiten beendet wurden, dass es Menschen bedeutend besser ging, dass ihre Leben eine Wendung nahm, nachdem oder indem sie diesem Jesus begegnet sind. Die Menschheit hat ja inzwischen erkannt, dass es da so einen Zusammenhang gibt in unserem Leben zwischen unserer leiblichen Befindlichkeit und unserer seelischen Situation. Wenn ich körperlich krank bin, dann geht mir das auch aufs Gemüt. Wenn wir von einer Pandemie bedrängt werden, dann können wir nicht einfach Seele und Geist ausklinken, als wären die nicht betroffen, sondern wir merken teils sehr heftig, dass das miteinander zusammenhängt. Schon die Psalmen beschreiben manchmal sehr deutlich, wie die Dinge wechselseitig wirken. Da ist jemand einsam und von Menschen verlassen und verraten, und er wird seelisch depressiv oder wird körperlich krank. Oder da ist jemand körperlich krank und wird nicht besucht und ist alleine und einsam und das schlägt ihm aufs Gemüt. Wir, damals wie heute, sind Menschen mit Leib, Seele und Geist. Wir sind angewiesen. Wir sind hungrig, durstig, sehnsüchtig nach wahrem Leben, nach wahrer Beziehung, nach echter Liebe, nach heilvollem Zusammensein. Und Jesus hat geheilt. Hunger nach Liebe war übrigens auch so ein Stichwort, das Jesus aufnahm, als die Menschen plötzlich vor lauter langen Predigten Hunger bekamen. Die guten Nachrichten, die Evangelien berichten von Tausenden von Menschen, die Hunger bekamen. Und Jesus hat sie genährt. Mit einem dieser Zeichen, die seine Vollmacht widerspiegeln, ganz konkret zum Wundern und zum Erstaunen. Zeichen und Wunder sind erstaunlich und gehören manchmal zu guten Nachrichten dazu, oder es sind die guten Nachrichten an sich, Zeichen und Wunder. Aber es ging in diesen Situationen nicht nur darum, die Menschen zu versorgen. Die Jünger hatten eh vorgeschlagen, schickt sie zurück, damit sie was einkaufen können, bevor die Läden zumachen. Nein, es ging ja um mehr, um diesen tiefen Hunger nach Liebe, nach dem Gesehenwerden. Und diesen Hunger, diese Sehnsucht hat Jesus gestillt. Und ich glaube, hier haben wir die Spur des Geheimnisses von diesem Jesus. Was machte ihn aus? Was hob ihn einzigartig ab von all den anderen? Gute Prediger gab es damals sicherlich auch. Tja, es war wohl auf der geistig-geistlichen Ebene, seine Beziehung, seine Gewissheit gegenüber diesem Gott, in dem alles gründet, alles Dasein, alle Schöpfung, in dem alles seine letzte Bedeutung hat und sein Ziel. Diese Gottesbeziehung von Jesus war für die Menschen anziehend, einladend und eben zutiefst trostreich. Aber was ist daran originell, von einer Existenz Gottes auszugehen, könnte man jetzt weiterfragen. Von der Existenz Gottes gehen wir ja auch aus. Aber unsere Geschichte und unser eigenes Leben sind ja nicht immer eindeutiger Beweis dafür, dass es einen letzten Sinn im Leben gibt, oder? Dass es am Schluss gut werden wird, dass da einer ist, der es gut mit uns meint. Das glauben wir, mal mehr, mal weniger, ja, aber das Erfahren, Spüren, sehen wir ja nicht immer, oder? Manchmal helfen dann Auszeiten, Urlaubszeiten, Klosterzeiten, Inselzeiten, Bergwanderungen, Spaziergänge, Lesezeiten und so weiter. Einfach Zeiten, in denen wir uns intensiv mit uns selbst und mit Gott beschäftigen können, um unseren Blick wieder zu schärfen und um uns selbst wieder zu sensibilisieren. Und Jesus hat eben nicht einfach nur, wie wir vielleicht, von einem Gott, einer letzten Erklärung, einem ersten Schöpfer gesprochen. Es war die Art, wie er diesen Gott, diesen Vater im Himmel bezeugt hat. Es gibt im Johannesevangelium einen entscheidenden Satz, der uns vielleicht schon so vertraut ist, dass wir die Ungeheuerlichkeit oft gar nicht mehr erfassen. Dieser Satz: So sehr hat Gott, den es gibt, diese Welt in all ihrer Sterblichkeit, Vergänglichkeit und Gefährdung, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er alles, sein Wichtigstes, sich selbst im Sohn gegeben hat, damit wir das Leben haben. Johannes 3, Vers 16. Das ist die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist eine Person gewordener Gott, ein persönlicher Gott. Und der Grund für sein Personwerden, für seine Persönlichkeit ist die Liebe. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er sich selbst gab. Jesus verkörperte, personalisierte die Gewissheit, dass es Gott gibt. Den Schöpfer, den Erlöser und Vollender. Und zugleich hat er das Wesen dieses Gottes in einer Eindeutigkeit ganz unzweifelhaft bezeugt, wie wir es in unserem Leben, in allen Anfechtungen und Krisen gar nicht können und gar nicht immer bewusst haben. Dieser Gott ist ein vollkommener Gott von Liebe und Güte und Barmherzigkeit seinen Menschen zugewandt. Die Welt spielt in diesem Vers eine Rolle. Und wie Paulus, so betont auch das Johannesevangelium, dass es nicht die gottsuchende Welt ist, die gottwohlgefällige Welt, die gerechte Welt, sondern die Welt, wie sie nun mal ist. In all ihrer Widersprüchlichkeit, in ihrer Einsamkeit, in ihrer Angst und Ablehnung und in ihrer Aggression. Die Welt soll wissen, dass Gott sie liebt und aus Liebe alles tut. Schreibt Paulus ja auch. Gott liebt bedingungslos, ohne Voraussetzung. Und damit hat Jesus seine Umwelt überrascht. Dass er als einer, der doch von der Frömmigkeit sprach, der doch von Glauben sprach, dass er, der von Gerechtigkeit sprach und vom Frieden sprach, sich den Menschen zuwandte, unabhängig von ihrer Situation, unabhängig von ihrem Verhalten, unabhängig von ihrem Tun und Lassen. Wie oft haben die Frommen seiner Zeit gesagt, das kann er doch nicht machen. Aber Jesus hat den Hunger gesehen. Er hat den Durst gesehen, er hat die Sehnsucht gesehen, er hat die Menschen gesehen, ganz persönlich, hat sie abgeholt und eingeladen und geheilt. Gelähmte zum Beispiel hat er auf die Beine gestellt und neues Leben gegeben, voraussetzungslos. Blinden hat er das Augenlicht wiedergegeben und neue Perspektiven ermöglicht, bedingungslos. Die Frau am Brunnen, die eine seelische Sehnsucht hatte nach Erfüllung, die sie in Beziehungen gesucht, aber offenbar nicht gefunden hat, sie erfährt, dass diese Erfüllung nur Jesus geben kann. Jesus verurteilt nicht, er beurteilt nicht mal ihre Beziehungen, er liebt sie einfach. Oder auch Nikodemus, der war nun körperlich, leiblich sehr gesund, er war auch seelisch ganz bestimmt ausgeglichen und gesellschaftlich repräsentiert er eigentlich einen absoluten Erfolgsmenschen. Und auch er wird gar nicht kritisiert in seinem Gesund und Heil sein. Und trotzdem kann all das, unsere Karriere, unser Erfolg, unsere Gesundheit, unser Gegründetsein in guter Gesellschaft, nicht die Beziehung ersetzen. Und wann ist eine Beziehung normalerweise am innigsten, am engsten? Nach der Geburt. Zwischen Mutter und Neugeborenem, zwischen Eltern und Neugeborenem. Und so wird diesem Nikodemus gesagt, das Reich Gottes, den Himmel, kannst du mit all dem, was du mitbringst, so vieles und so Anerkennenswertes, nicht ersetzen. Du musst quasi wie von Neuem geboren werden, damit die Beziehung hergestellt wird. Du bist das Neugeborene, Gott ist die Mutter. Wir Menschen sind Beziehungswesen. Sicherlich in unterschiedlicher Ausprägung. Die eine braucht mehr Kontakt, der andere eher weniger. Aber Menschen brauchen Beziehungen in allen Lebenslagen. Besonders aber in nicht so guten Zeiten. In Zeiten der Krankheit, in Zeiten der Krise, in Zeiten von Hoffnungslosigkeit, in Zeiten ohne Perspektive. Wie guttunend ist es doch, wenn wohlmeinende Menschen dann die Beziehung aufrechterhalten, wenn man selbst es gerade nicht kann. Und auch Gott will und braucht Beziehungen zu seinen Menschen, zu allen Menschen. Durch Jesus ist es ihm möglich, Kontakt aufzunehmen zu seinen Menschen. Das ist Evangelium. Das ist die gute Nachricht, die Hoffnung gibt, die Wendung ermöglicht, die Perspektive schafft. Jesus ist ein Komplize der Hoffnung. Und Paulus schreibt, ich schäme mich dieser guten Nachricht nicht. Und ich finde, er tut gut daran. Und dann gibt es ja noch, neben all dem Großen, wie anfangs erwähnt, den Krisenzeiten, den Kriegszeiten, den Fluchtzeiten, den Krankheitszeiten, den Klimazeiten, den Pandemiezeiten, den Tod und den Trauerzeiten und den ganz persönlichen und anderen schlechten Zeiten. Es gibt bei allem Großen doch auch kleine Momente wie diese. Die Krankenschwester nimmt sich trotz Zeitmangel doch ein paar Minuten und sitzt am Bettrand und hört einfach zu. Der Besucher der demenzkranken Frau stimmt ein Lied von damals an und die Frau singt mit, sehr melodisch. Dem Jungen im Rollstuhl wird ein Schirm gehalten. Die Chefin schickt ihre Angestellten schon am Donnerstag ins Wochenende, obwohl noch so viel zu tun ist. Wir schaffen das schon. Nächste Woche, sagt sie. Oder die Sechsjährige, die auf den Schoß der Mutter krabbelt, die Ärztin ist, das Shirt etwas zur Seite schiebt, das Stethoskop nimmt und ihren Herzschlag hört. Das sind doch gute Zeiten. Oder auch wie beim Dönermann, eine junge Frau mit Down-Syndrom ein paar Cent auf den Tresen legt und fragt, was sie dafür bekommt. Und der Dönermann sagt, alles, was du willst, Prinzessin. Neben allen Schlagzeilen und großen Aufgaben gibt es doch auch noch Lichtblicke, goldene Momente unter den Menschen, die Hoffnung machen, dass es gut wird mit uns Menschen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Das Evangelium ist eine Person, Jesus Christus. Und daran denken wir auch, wenn wir Abschied nehmen müssen von Menschen aus unserer Mitte. Ich möchte Sie bitten, zum Gedenken an unsere Verstorbenen aufzustehen. Am Montag, den 9. Januar, verstarb im Alter von 87 Jahren Frau Johanne Lind, geborene Erfeling. Die Beerdigung war Freitag auf dem Friedhof Erste Südwieke. Und am Montag, den 9. Januar, verstarb im Alter von 87 Jahren Herr Theodor Meyer. Die Beerdigung war Freitag auf dem Friedhof in Raudermoor. Wir wollen beten und in der Stille unserer Verstorbenen gedenken. Herr Jesus Christus, du hast mit uns gelebt, bist für uns gestorben und dann wieder auferstanden und bist damit den Weg gegangen, den du für uns auch bereithältst. Wer dich hat, wer dir vertraut, der hat das Leben. Und so bitten wir dich in unserer Trauer, in unserem Schmerz, in unserem Abschied nehmen müssen, dass du unseren Glauben stärkst an dich, an deine Möglichkeiten, was alles übersteigt, was wir uns vorstellen und ausdenken können. Herr, lass uns geborgen sein bei dir im Leben, im Sterben, im Tod. Bleibe bei uns. Amen. Wir wollen uns wieder hinsetzen. Kollekte vom vergangenen Sonntag, da steht da angeschlagen, das lese ich nicht im Einzelnen vor. Ich möchte stattdessen Ute noch einmal zum Geburtstag, achso, ja, sie ist mit dem Kopf geschüttelt. Also ich gratuliere Ute nicht zum Geburtstag. Ich fand, sie hatte gestern Geburtstag, aber heute eine sehr schöne Geburtstagseinladung ausgesprochen und hat gesagt, ihr könnt kommen ab 11, aber nur so bis 16:30, dann gehe ich zum Gottesdienst. Anscheinend haben die Leute gesagt, na gut, dann gehen wir dann auch. Aber das finde ich schön, auch so eine Selbstverständlichkeit zu sagen, Mensch, mir ist das auch wichtig. Und als ich heute Morgen, durfte auch da sein, als ich gegangen bin, da sagte sie so, naja, wenn natürlich jemand länger bleibt, dann schmeiße ich sie natürlich nicht raus, dann wird auch noch weiter Geburtstag gefeiert. Aber ja, das finde ich stark, dass das auch, ja, dass man sehen kann, dir das abspüren kann, wie du deinen Glauben auch lebst und sag, ich feiere Geburtstag und abends gehe ich zum Gottesdienst und das eine gehört mit dem anderen dann zusammen. Vielen Dank, hätte ich jetzt fast gesagt. Herzliche Glückwünsche, Gottes Segen. So, das wollte ich an der Stelle sagen. Hier vorne, das ist der Singtreff oder ein Ausschnitt aus dem Singtreff, heute auch noch ein bisschen ergänzt durch landeskirchliche Gemeinschaft, wie sich das so ein bisschen ergibt. Aber wer sagt einfach, ich habe auch Lust zum Singen, 14-tägig ist das möglich. Maike leitet das, ich weiß gar nicht, Dienstag ist nicht.
Nicht diesen, sondern die Woche drauf.
Die Woche drauf um
19.30 Uhr hier bei uns im Gemeindehaus.
Also wer sagt, ich habe Lust zum Singen, kann einfach kommen und sagt, ich singe damit. Dass wir abends Gottesdienst haben, ist für uns eher ungewöhnlich. Das ist im Moment im Rahmen der Winterkirche. Aber wenn Sie sagen, Mensch, abends Gottesdienst ist eine gute Zeit. Die landeskirchliche Gemeinschaft feiert abends Gottesdienst um 17.30 Uhr. Das ist der erste und dritte Sonntag im Monat. Drüben im Gemeindehaus, ganz herzliche Einladung dort auch zum Gottesdienst und manchmal gibt es anschließend noch Tee und Abendbrot, auch noch einfach Möglichkeit, dann auch gut miteinander zusammen zu sein. Wir sind im Moment noch in der Winterkirche für Januar, Februar, das haben wir abgemacht im November, weil wir gesagt haben, mit der Energiekrise, mit den steigenden Preisen, wir sind da als Kirchengemeinden auch solidarisch und haben gesagt, die drei Gemeinden, Langholt, Westrauderfehn und Raude, die miteinander fusionieren wollen. Wir probieren das schon mal ganz praktisch in der Winterkirche. Es ist nicht an jedem Sonntag in den drei Gemeinden, sondern immer nur in zwei. Und mal dann auch vormittags und abends, damit man sich das auch aussuchen kann. Das heißt, am nächsten Sonntag ist die Winterkirche um 10 Uhr in Raude und um 17.30 Uhr in Langholt. Und hier feiern wir wieder Gottesdienst am 5. Februar, dann mit Pastor Bokelmann, wir feiern das Abendmahl, dann wieder im Gemeindehaus, das hat immer damit zu tun, hier war heute eine Einführung im Kirchenkreis, die haben gesagt, wir wollen eine warme Kirche und haben wir gesagt, wenn die Kirche schon warm ist, gehen wir da auch hin, aber dann in zwei Wochen, dann sind wir wieder im Gemeindehaus. Also da muss man immer ein bisschen gucken in der Zeitung und wie ist das veröffentlicht, wo ist man. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Und wir wollen miteinander singen, schon zur Vorbereitung auf die Fürbitte, lege deine Sorgen nieder. Ja, noch einmal ein Dankeschön an alle, die zu diesem Gottesdienst beigetragen haben, ob in der Predigt, in der Lesung, mit Beamer, mit all dem, was drumherum gehört zum Gottesdienst, mit der Musik. Zu Fürbitte und Segen, Vater unser, wollen wir aufstehen. Nach dem Segen wollen wir uns zum Nachspiel dann wieder noch einmal hinsetzen. Lasst uns miteinander beten. Jesus Christus, du bist das Evangelium, du bist die gute Nachricht für unser Leben, für unsere Welt. Du bist die Hoffnung, auf die wir bauen. So kommen wir zu dir mit dem, was wir auf dem Herzen haben. Wann wird es Frieden? Hilf doch, dass die gehört werden, die auf Frieden statt weiterer Waffen setzen. Gib doch auf allen Seiten die Erkenntnis, dass durch Krieg nichts gewonnen werden kann. Hilf, dass dem Leiden der Menschen durch Krieg ein Ende gesetzt wird. Wann werden Menschen nicht mehr hungern müssen? Noch hungert jeder zehnte Mensch in dieser Welt. Danke dafür, dass die Völker den Hunger der Welt bekämpfen und ihn bis 2030 besiegen wollen. Hilf doch, dass dieses Ziel schon eher erreicht werden kann und Menschen das zum Leben Notwendige bekommen. Wann werden Menschen innerlich satt? Wir suchen doch nach Sinn, Glück und Erfüllung. All das können wir bei dir finden. Hilf doch, dass wir als Kirche, als Gemeinschaften, als Einzelne glaubhaft mit dir leben. Und dass unser Leben ein Zeugnis für dich ist, auf dich hinweist. Wann kommt dein Reich, Gott? Wir beten mit jedem Vater unser um das Kommen deines Reiches. Wir danken dir für das, was gelingt, aber wir sehen auch noch vieles, was nicht gut ist. Bewege deine Welt zu deinem Ziel. Wann wird das gelöst, was mir persönlich auf der Seele liegt. Gott, in der Stille sagen wir dir das, was wir persönlich auf dem Herzen haben. Und gemeinsam beten wir, wie Jesus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und so empfangt den Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.